Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Soloch. Guten Tag. Kaum ein historisches Phänomen hat solch eingespielte Gedenkroutinen entwickelt wie dieses. Wann immer die Jahreszahl eine 8 ganz hinten trägt, hört man die immer gleichen Heldengeschichten der 68er. All diese Geschichten rund um Dutschke, Cohn-Bendit, Kunzelmann und was dergleichen mehr ist. Das ist zwar alles ganz interessant, aber wie wir finden, 50 Jahre danach längst nicht interessant genug. Wir wollen etwas anderes, etwas Neues hören. Darum begrüßen wir die Historikerin Christina von Hodenberg, deren persönlicher Beitrag zu den Jahren rund um 1968 darin besteht, dass sie in diese aufregende Zeit hineingeboren worden ist. Was sie aber noch viel interessanter für uns macht, ist ihr neues, gerade bei C.H. Beck erschienenes Buch, Das andere 68, Gesellschaftsgeschichte einer Revolte, das mit vielen Neubewertungen überrascht, teilweise auch provoziert. Da Christina von Hodenberg Professorin für Europäische Geschichte an der Queen Mary University ist, sind wir per Schalte miteinander verbunden. Guten Tag nach London, Frau von Hodenberg.
Guten Tag, Herr Soloch.
Wollen Sie denn etwa das gute alte 68 zerstören? Es gibt doch sonst schon so wenig Verlässliches auf der Welt.
Ich will gar nichts zerstören. Es gibt ja nicht nur das gute alte 68, es gibt auch das böse alte 68. Die auf der Rechten finden, 68 war der Ursprung alles Bösen. Und die auf der Linken finden, 68 war der Ursprung von sehr viel Gutem. Und ich möchte mich eigentlich in der Mitte bewegen und so ein bisschen das historische 68 wieder lebendig werden lassen und ein bisschen Realismus einkehren lassen und zeigen, dass 68 in der Tat stattfand, auch eine Wirkung hatte, auch wichtig war für die Geschichte der Bundesrepublik, aber doch heute sehr, sehr fern von den historischen Realitäten argumentiert wird.
Gut, verwenden wir also lieber statt des Verbs zerstören, das wissenschaftlichere Dekonstruieren, Legenden dekonstruieren wollen Sie vielleicht, kann man sagen, Sie monieren jedenfalls in Ihrem Buch, dass von Jahrestag zu Jahrestag immer dieselben Bilder von 68 medial verbreitet würden, Bilder von Demos und Sit-ins und Belagerungen des Axel-Springer-Hauses, also immer was ganz Spektakuläres, die aber eben nur einen verschwindend kleinen Ausschnitt dessen zeigten, was die Revolte ausgemacht habe und nur den Teil der Akteure, der die Massenmedien für sich gewonnen habe. Aber auch Politologen und Historiker, so heißt es bei Ihnen weiter, hätten eine Saga von 68 fortgeschrieben, in der junge männliche Studenten zu Standartenträgern des Wandels geworden seien. Mit welchem Interesse haben die das denn Ihrer Meinung nach getan?
Naja, zum einen ist das eben darauf zurückzuführen, dass das ein männlicher Blick war, der damals am Werk war. Die Fotografen und die Kameramänner und die Journalisten, aber auch die ersten Zeitzeugenhistoriker, die ja selbst 68 aktiv gewesen waren, waren eben Männer und haben damals ganz selbstverständlich gedacht, dass Aktivisten eben männlich sind und dass Revolutionäre Männer sein müssen. Und dass eben eine Revolution auch in der öffentlichen Sphäre stattfindet und dass deswegen es auch überhaupt nicht wichtig ist, was irgendwo abseits der Straßendemonstrationen und der politischen Diskussionen im Parlament stattfand. Nämlich, was im Privaten stattfand, was in den Familien stattfand, wie sich die Lebensstile veränderten, was die Frauen machten, das ist alles übersehen worden. Und damit sind wir dann im Grunde in so einem Zirkel befangen, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen, wenn wir nicht versuchen, andere Quellen aufzutun und ein bisschen anders, irgendwo anders auch zu graben.
Und das haben Sie getan. Wir werden das vertiefen. Grob verkürzt sagen Sie nun, wir haben genug Zeit, das alles einigermaßen ausführlich zu besprechen. 68 spiegelte vielmehr einen Geschlechter- als einen Generationenkonflikt. Die sexuelle Revolution, die sogenannte, hatte mit 68 kaum etwas zu tun. Und wenn 68 irgendetwas Wirkmächtiges hatte, dann war es vor allem das Werk von Frauen. Also es gibt viel zu bereden mit Christina von Hodenberg und wir wollen natürlich zwischendurch auch Musik hören, Musik vornehmlich aus jener Zeit. Christina von Hodenberg hat sich zum Beispiel dieses nicht gänzlich unbekannte Lied gewünscht.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Scott McKenzie mit San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Ein Wunsch unseres Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur, der Historikerin Christina von Hodenberg. 200 Seiten lang fechten sie in ihrem neuen Buch, das andere 68, und das sind klein bedruckte Seiten, fechten sie gegen das Klischee, gegen das Stereotyp. Und dann wünschen sie sich San Francisco. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Also San Francisco bildet durchaus einen Teil dessen ab, was 68 war. Es ist natürlich ein amerikanisches Lied und es ist die Hymne der amerikanischen Hippies. Und es zeigt durchaus, dass 68 viel mit Gegenkultur und neuen Lebensstilen zu tun hatte und mit Frauen und Männern, die eben anders leben wollten. Und das ist auch durchaus was, was in meinem Buch schon vorkommt. Also die Gammler und die Haltung zu den Gammlern bei der mittleren und der älteren und der jungen Generation. Aber ich zeige natürlich auch, dass das eine kleine Gruppe war. Also gerade damals in Deutschland noch eine viel kleinere Gruppe als in Amerika. Letztendlich war es aber so, dass zum Beispiel die Eltern und die Großeltern sich zwar sehr heftig gegen Gammler ausgelassen haben, die sie persönlich nicht kannten, also zum Beispiel die sie im Fernsehen gesehen haben, aber wenn dann der eigene Enkel oder die eigene Tochter so ein bisschen Hippie-Stil entwickelte, dann hat man das mehr oder minder geschehen lassen. Das war eben jemand, den man persönlich kannte, das war dann anders.
Sie sind ja ein Kind dieser Zeit, über die wir in dieser Stunde sprechen, kam zur Welt Ende 1965 in Krefeld am Niederrhein. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was Ihr Forschungsinteresse begründete. Könnte man aber sagen, 1965 geboren zu sein, ist schon etwas erheblich anderes als zum Beispiel 1955 geboren zu sein. Das hat Ihrem Leben schon irgendwie manche Prägung gegeben?
Also es ist sicher anders, als in den 40er Jahren geboren zu sein. Also diejenigen, die in den 40er Jahren geboren waren, sind ja die, die wir heute als 68er Generation verstehen. In der Mitte oder Ende der 60er Jahre geboren zu sein, bedeutet schon noch, dass man zu der großen Babywelle, dem Babyboom gehört. Und dass man dann auch Lehrer hat, zum Beispiel in den 70er Jahren, die von 68 inspiriert waren. Ich glaube nicht, dass es eine Generation war, die eine harmonische politische Prägung hatte. Und bei uns gab es nicht so eine starke generationelle Prägung, würde ich sagen. Vielleicht noch, dass man eben den Kalten Krieg doch sehr stark miterlebte, die Angst vor dem Atomkrieg, aber auch die Wiedervereinigung erlebte, als man noch relativ jung war, mit der eigentlich keiner gerechnet hatte.
Sie haben von Ihren Lehrern gesprochen. Waren Ihre Eltern 68er bzw. 68erin?
Also rein dem Jahrgang nach hätten meine Eltern 68er sein können. Sie waren es aber nicht, weil sie schon von der Universität abgegangen waren und dann vollauf damit beschäftigt waren, ihre Kinder zu erziehen und im Beruf ihre ersten Schritte zu tun, als eben die Protestwelle anrollte. Und insofern sind meine Eltern relativ wenig davon betroffen worden. Allerdings ist es so, dass meine Mutter dann schon von der Frauenbewegung was mitbekommen hat. Da kann ich mich dann schon dran erinnern, dass die dann anfing, so Bestseller der Frauenbewegung zu lesen und die Zeitschrift Emma zu kaufen und so weiter.
Haben Sie die dann auch gelesen?
Nein, ich war dafür noch zu jung. Ich habe das dann nachher alles in der Bücherei mir raussuchen müssen.
Was hat Sie eigentlich dazu verleitet, Historikerin werden zu wollen? Ich meine, wir werden im Laufe der Sendung einiges über Geschlechterkonflikte zu bereden haben. Und Frauen sind ja bis heute eigentlich total unterrepräsentiert in der Geschichtswissenschaft.
Ja, ich glaube, inzwischen sind ungefähr ein Viertel der Professoren in Deutschland in der Geschichtswissenschaft Frauen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren stark verändert. Früher waren es ungefähr nur 10%. Ich bin eigentlich per Zufall zur Geschichtswissenschaft gekommen. Und zwar war ich Journalistin. Nach dem Abitur bin ich eben Zeitungsjournalistin geworden und habe das auch sehr gerne gemacht. Als ich dann aber fertig war bei meiner Lokalzeitung mit dem Volontariat und weitermachen wollte als Lokalredakteurin, da war nur eine Stelle in der Haus- und Gartenbeilage frei. Und das gefiel mir nicht. Und,
das sind aber Protest, die Beilagen, die gelesen werden, Frau von Hodenberg.
Ja, aber im Grunde war das gesamte Material schon vorfabriziert und man musste da gar nicht mehr viel machen. Und das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und da habe ich mich dann ins Auto gesetzt und bin ins nahegelegene Bonn gefahren und habe mir auf dem Weg dann überlegt, für was schreibe ich mich eigentlich ein? Und habe mich dann fürs Sommersemester angemeldet, Geschichte zu studieren. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich letztendlich dabei geblieben bin.
Nun haben Sie vor ein paar Jahren eine Entdeckung gemacht, eine Entdeckung, die Ihr Buch über das andere 68 in dieser Form überhaupt erst möglich gemacht hat. Darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik. Wieder eine Wunschmusik, obwohl Sie sagen, es ist ein unerträglicher Schlager. Warum wollen Sie denn dann Heintje hören mit Mama?
Also erstens ist es so, dass Heintje Nummer 1 war 1968. Das zeigt, und er hat 1 Million Platten von diesem Lied verkauft. Und das zeigt einem schon mal, dass sich die Pop- und Rockmusik durchaus noch nicht ganz durchgesetzt hatte bei allen in der Tiefe der Gesellschaft. Das kommt erst später. Und das andere ist eben eine Kindheitserinnerung von mir, eine meiner frühesten Erinnerungen, nämlich haben mich meine Eltern abends aus dem Bett geholt, wo ich schon geschlafen habe, um mir im Fernsehen Heintje zu zeigen, wie er eben Mama sang. Und das war wohl bei Wim Tölke oder so einer anderen Show. Und ich fand das natürlich ganz toll, auch weil ich eben aufbleiben dürfte. Ja, also deswegen Heintje.
Mama, sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, es wird das Schicksal wieder uns verändern. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir hab besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir an Kummer und Schmerz, dann denk ich nur.
Heintje sang Mama und unser Gast Christina von Hodenberg hat schlüssig dargelegt, warum es Not tat, dieses Lied zu hören, damit wir uns einfühlen können in das Jahr 1968, in dem dies ein Nummer-1-Hit war. So, und jetzt schnell weiter. Wir schauen jetzt ein paar wenige Jahre zurück. Ende 2014 haben Sie im Keller des Psychologischen Instituts Heidelberg etwas Bedeutsames entdeckt. Als ich das gelesen habe in Ihrem Nachwort, habe ich mich zunächst gefragt, was haben Sie denn da überhaupt gemacht im Keller?
Ja, ich war auf der Suche nach Quellen, in denen einfache Leute, Durchschnittsleute, selbst reden über die Zeit von damals. Und im Speziellen war ich auf der Suche nach Erzählungen von alten Leuten damals über ihr Leben. Weil ich ein Buch schreiben wollte über alte Leute in der Geschichte Westdeutschlands, weil unser Blick sich sehr häufig nur auf die jungen Leute konzentriert. Das ist immer noch ein Projekt von mir, aber soweit bin ich noch nicht gekommen. Aber ich bin dann eben über einige Umwege darauf gekommen, dass ich suchen muss bei Psychologen und bei damaligen psychologischen Studien an Universitäten, weil damals viele Psychologen noch sehr lange Tonbandinterviews geführt haben mit Leuten. Und die dann ausgewertet haben statistisch. Und es gab an der Universität Bonn eine große Längsschnittstudie, in der mehrere hundert alte Leute immer wieder befragt wurden, über 20 Jahre lang, zwischen 1965 und 1985, über alles. Also ihr Privatleben, ihre ökonomische Situation, ihre Familien, ihre persönliche Lebensgeschichte und die haben jeweils 1:1 jungen Interviewern, Doktoranden gegenüber gesessen und haben eben erzählt. Und das ist alles auf Tonband aufgenommen worden. Und ich habe dann diese Tonbänder und die dazugehörigen Akten eben wieder aufgetrieben und die waren inzwischen in diesem Heidelberger Keller gelandet und standen kurz vor der Vernichtung. Und ich habe es dann geschafft, die eben zu retten und die sind inzwischen an der Universität Halle in einem Archiv, das jetzt auch zugänglich ist für Wissenschaftler. Und das ist ein sensationeller Fund, denn wir haben vor Mitte der 80er Jahre ansonsten überhaupt keine Interviews, wo durchschnittliche Leute aus ihrem Leben erzählen. Das ist also ein sehr großer und auch sehr ungewöhnlicher Bestand.
Sie sagen durchschnittliche Leute. Können wir das noch ein bisschen konkretisieren? Wer waren die Teilnehmer an dieser Längsschnittstudie des Alters in Bonn?
Das waren 220 alte Leute, die kamen aus der Rhein-Main-Schiene, also von Frankfurt, Heidelberg bis Köln-Bonn, auch einige aus dem Ruhrgebiet, die waren geboren zwischen 1890 und 1910 etwa und sie waren Frauen und Männer zur Hälfte, das ist schon mal sehr ungewöhnlich für die Zeit. Und man findet alles von Kioskbesitzern zu Polizisten, Bergarbeitern, Hausfrauen. Also es ist wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung, was die soziale Stellung und was die Berufe angeht.
Wodurch ist Ihnen dann klar geworden, dass Sie da etwas in Händen halten, was Ihnen eine Neudeutung von 68 ermöglichen könnte?
Ich habe dann angefangen, diese Tonbänder anzuhören. Und dann habe ich insbesondere in die Aufnahmen aus dem Jahr 1968 hineingehört. Und da hat es mich einfach komplett erstaunt, was ich da zu hören bekam. Denn die haben ja auch häufig über ihre politischen Ansichten geredet und über ihre Meinungen zu der Studentenrevolte, die sich damals gerade abspielte. Und da entsprach das, was ich da eben zu hören bekam, überhaupt nicht dem, was ich erwartete. Das heißt, die jungen Interviewer haben sich oft sehr kritisch geäußert gegenüber den studentischen Zielen. Die alten Leute haben zum Beispiel erzählt, welche Angst sie haben vor dem Vietnamkrieg. Manche alte Leute haben sehr stark die Position der Regierung kritisiert, haben sich auch gegen die Notstandsgesetze ausgesprochen. Dann habe ich natürlich erwartet, dass ich starke Konflikte in den Familien zu hören bekomme, dass ich da nationalsozialistisch belastete ältere Leute mit liberalen oder radikalen jungen Leuten auseinandersetzen. Und dem war eben auch überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich da mal genauer hineinhören. Und das wäre ja vielleicht auch was, womit man die Privatsphäre und das Familiäre 1968 ausleuchten kann. Und so fing dann eben das Projekt an, das in diesem Buch gemündet ist.
Das heißt, diese alten Leute waren viel weniger reaktionär und viel mehr bereit, sich mit den Anliegen junger Leute zu identifizieren, als sie es erwartet hätten.
Ja, wobei man da schon nochmal differenzieren muss. Im Grunde ist es so, dass es eine mittlere Generation und eine ältere Generation gibt. Und schon deswegen dieses Jung gegen Alt-Schema nicht ganz stimmt. Es gibt eben die mittlere Generation der Eltern, die etwa Mitte 30 bis Mitte 50 ist zu dieser Zeit. Und das sind Leute, die wirklich sehr stark auf halbem Wege sind und die dann auch vermitteln zwischen der doch noch konservativen und autoritär eingestellten alten Generation und den Jungen, die eben auf Reformen oder sogar Revolutionen drängen. Und da muss man dann eben auch die mittlere Generation mit einbeziehen. Und das habe ich dann auch getan, weil ich einen weiteren Bestand gefunden habe, der auch von den Psychologen der Universität Bonn ist, der sich genau mit dieser Elterngeneration auseinandersetzt.
An der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Das war ein Ausschnitt, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Und auch das ein Wunsch der Historikerin Christina von Hodenberg, die heute unser Gast ist in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie ist uns aus London zugeschaltet. Dieser Musikwunsch hat aber nichts mit 68 zu tun, oder?
Doch, hat sogar viel mit 68 zu tun. Es ist so, dass mein Mann Amerikaner ist, der 68er-Generation, und über ihn kenne ich viele amerikanische 68er. Und die haben mir mal erzählt, dass sie damals natürlich Drogen genommen haben, wie alle anderen auch. Und 1968 kam Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum, ins Kino. Und der Kubrick hat die schöne blaue Donau, diesen Walzer, genommen um so Raumschiffszenen, wo die Raumschiffe um die Erde kreiseln und dann auf den Zuschauer zukommen, eben mit Ton zu unterlegen. Und das soll angeblich ganz toll gewesen sein, wenn man high war und man saß im Kino und dann kam dieses Raumschiff auf einen zu mit Kubricks Musik. Und deswegen habe ich an die schöne blaue Donau gedacht bei 68.
Eine der Gewissheiten über die Revolte von 1968 lautet, die Jugend lehnte sich gegen ihre Eltern und Großeltern auf, gegen ihr Beschweigen der deutschen Verbrechen in den 12 nationalsozialistischen Jahren, gegen das Beschweigen auch der eigenen Verbrechen. Die Älteren hatten versagt und auf den Trümmern ihres Versagens wollten die Jungen eine neue Welt aufbauen. Jetzt sagen sie, nein, das hat überhaupt gar keine besonders große Rolle gespielt, obwohl sie doch an keinem Abendbrottisch gesessen haben, an dem solche Konflikte womöglich ausgetragen worden sind.
Naja, aber ich habe natürlich viele Gespräche gehört, in denen Leute vom Abendbrottisch in ihrer Familie berichten, sowohl junge als auch alte Leute. Und ich sage schon, dass die Auseinandersetzung um den Nationalsozialismus wichtig war und eine Rolle gespielt hat, aber eben nur in der öffentlichen politischen Sphäre. Also die jungen Leute haben den Vorwurf der nationalsozialistischen Belastung erhoben gegen Leute, die ihnen nicht persönlich bekannt waren, gegen den Polizeipräsidenten, gegen autoritäre Universitätsrektoren, gegen den Bundespräsidenten und so weiter. Sie sind aber nicht so weit gegangen, das auch mit ihren Eltern oder Großeltern zu tun, sondern sie haben sich dort ganz aktiv und solidarisch am Beschweigen der nationalsozialistischen Vergangenheit in der Familie beteiligt. Und dafür gab es viele Gründe. Der wichtigste Grund war einfach, dass man nicht die emotionale Bindung an die eigenen Eltern und Großeltern aufs Spiel setzen wollte und dass man sich nicht vorstellen konnte, dass in der Tat die eigenen Verwandten so tief verstrickt gewesen sein könnten. Und bei einigen meiner Interviewten war es sogar so, dass sie im Grunde wussten, dass da ein Problem war in der Vergangenheit des Vaters oder der Mutter. Dass sie aber nicht nachgefragt haben, das wurde zugekleistert von beiden Seiten. Und erst als die Eltern gestorben sind, haben sie dann genauer nachgefragt und haben dann rausgefunden, in der Tat, da war ja eine schwere Belastung. Es ist eben, wenn man in die Familien guckt und in die Privatsphäre, doch anders als der Mythos, der sich so entwickelt hat, über die letzten Jahrzehnte Glauben macht.
Heißt das, dass der Nationalsozialismus für die jungen Leute eigentlich nur Chiffre für etwas ganz anderes war, eine Metapher, die einzusetzen war als Waffe gegen fremde Gegner, mit deren inhaltlichen Kern man sich aber gar nicht näher auseinandersetzen wollte?
Ja, man kann das im Grunde schon so sagen. Also der Nationalsozialismus ist als politisches Instrument benutzt worden. Es gab sicherlich auch bei sehr, sehr vielen ein echtes Entsetzen über die nationalsozialistischen Verbrechen. Es gab auch überall Belastungen und Belastete. Also in dieser Gesellschaft der späten 60er Jahre musste man wirklich oft nur am Firnis kratzen und heraus kam ein nationalsozialistisch Belasteter. Also es war sicher schon eine echte Betroffenheit da bei den jungen Leuten über den Nationalsozialismus. Aber die Art und Weise, mit der man dann damit umgegangen ist, ist eben auch oft sehr unsensibel gewesen und hat keinen Fortschritt bedeutet in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, weil ja dann auch Teile der 68er sich selbst mit Juden verglichen haben, die eben zu Outlaws gemacht worden sind in der Gesellschaft und weil sie ja auch in ihrem Antizionismus mit dem zeitgleichen Sechstagekrieg Israels zum Teil auch antisemitische Argumente gebracht haben. Also da ist dann eben auch schon ein sehr problematisches Verhältnis zum Nationalsozialismus und zu dieser Belastung bei Teilen der 68er zu finden.
Aber dann führte der Nationalsozialismus die jungen Aufbegehrenden rund um 1968 doch sozusagen auf direktem oder vielleicht auch auf verschlungenem Wege zur Systemkritik, also zu dem Gedanken, wenn unsere Eltern oder Großeltern Ungeheuerliches getan haben, obwohl sie doch eigentlich so liebenswürdige Menschen sind, so wie wir sie im Alltag erleben, dann muss das System schuld sein, dann muss das System sie zu Verbrechern gemacht haben und dann müssen wir uns gegen das System auflehnen. War das so?
Ja, ich denke schon, daraus kann man erklären, dass so viele 68er den Marxismus so interessant fanden, denn die marxistische Deutung des Nationalsozialismus ist ja, dass das ökonomisch bedingt ist. Also im Grunde entsteht aus einer Übergipfelung des Kapitalismus dann der autoritäre Faschismus. Also eine abstrakte Deutung des Nationalsozialismus, bei der man sich im Grunde nur das System angucken muss und nur das ökonomische System verändern muss, um eine Renazifizierung und einen Rückfall nach 1933 zu vermeiden. Und eine abstrakte Deutung, bei der es keine Namen von Tätern und Opfern mehr gibt. Die braucht man eben nicht. Und das macht es dann auch einfacher, mit den eigenen Eltern und den Großeltern umzugehen.
Also zusammengefasst, es gab allenfalls rhetorisch, aber nicht tatsächlich einen Konflikt der Generationen.
Es gab den Konflikt der Generationen auf der politischen Bühne. Es gab ihn eben nicht in der Privatsphäre oder in der familiären Sphäre. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Die Beatles mit Revolution. Warum dieser Musikwunsch, Christina von Hodenberg?
Zum einen waren die Beatles damals 1968 immer ganz oben in der Hitparade und auch dieses Lied 1968. Zum anderen ist es interessant, weil das ein Lied über die Revolution, die 1968 angestrebt wird von der Protestbewegung, ist, das aber sich gegen die Radikalen wendet und gegen diejenigen, die Gewalt anwenden. Und wo im Grunde die Reformer statt der Revolutionäre gefeiert werden. Und das finde ich auch ganz wichtig zu betonen hier, weil die 68er, Frauen wie Männer, in ihrer Mehrheit eigentlich Reformen wollten. Sie wollten weniger autoritäres Gehabe, Abbau von Hierarchien und auch eine schnelle Veränderung. Aber die allermeisten wollten das eben durch Reformen durchsetzen und gewaltlos durchsetzen. Und die Idee der Gewaltlosigkeit und des gewaltlosen Protests war ja auch sehr wichtig für die späten 60er Jahre. Und das wird manchmal etwas vergessen, finde ich, wenn man heute auf 68 zurückblickt und nur eben diese Straßenschlachten und Demonstrationen im Kopf hat.
Aber in diesem Lied haben wir kein Wort von den Frauen gehört, von den Frauenrechten, der Gleichberechtigung. Ist ja vielleicht auch klar, weil das eine reine Jungsband ist und die jungen Männer zu jener Zeit, sehe ich das richtig, keine besondere Sensibilität für diesen Themenbereich hatten.
Das ist richtig. Also die Frauen mussten sich 68 ja wirklich erst erkämpfen, dass sie wahrgenommen wurden, dass sie ernst genommen wurden und dass sie eben auch selbst Aktivistinnen sein würden. Und es ist auch eine Leistung der Frauen damals, dass sie die Idee des Politischen umgedeutet haben und dass sie gesagt haben, was in der Privatsphäre passiert, was da für Geschlechterrollen in der Familie von mir erwartet werden, all das ist politisch und das müssen wir jetzt diskutieren und das müssen wir verändern. Und das war eben etwas, was erst 68 aufkam und was von den Männern nur mit Unverständnis quittiert wurde.
Ja, wie haben sich die Männer das denn vorgestellt? Wollten die Revolution ohne die Frauen machen oder wollten die, das fragt man sich ja auch manchmal, wollten die überhaupt Revolution machen oder wollten die vor allem diskutieren und sich ereifern in schönstem Soziologen-Kauderwelsch, der zu allem Möglichen verpflichtet, aber eben längst noch nicht zur Tat?
Also wenn wir uns jetzt den engeren Kern des SDS und der Neuen Linken anschauen, auf den sie ja hier anspielen, dann haben die natürlich schon sehr viel diskutiert, aber sie wollten schon eine sozialistische Gesellschaftsordnung oder eine Rätedemokratie möglich machen. Sie wussten nicht so ganz genau, wie man da hinkommt. Und die meisten von ihnen haben natürlich mehr darüber geredet, als dass sie eben aktiv geworden sind. Etwas später, in den 70er Jahren, ist es dann so, dass die Zerfallsprodukte des SDS, die kommunistischen Gruppen, dann schon wirklich versuchen, vor den Fabriktoren zu stehen und die Arbeiter zur sozialistischen Revolution aufzurufen. Das funktioniert in Westdeutschland überhaupt nicht, weil die Arbeiter nicht mitmachen. Aber man kann schon sagen, die sozialistische Revolution war schon ein Ziel. Bei den Frauen ging es eigentlich darum, jetzt wollen wir erstmal das Private revolutionieren, jetzt wollen wir erstmal, dass die Männer auch mal nachdenken darüber, wie sie die Frauen unterdrücken. Und dann erst in einem zweiten Schritt, denken wir an die sozialistische Revolution. Also das war damals diese Spaltung in der 68er-Bewegung. Die Männer wollten jetzt erstmal die politische Revolution und dann können wir uns irgendwann später auch mal mit Kinderläden oder Frauen beschäftigen. Und die Frauen haben gesagt, nee, jetzt möchten wir erstmal das Private revolutionieren. Und dann später reden wir mit euch über euren Sozialismus.
Wie konnte es denn passieren, dass der feministische Anteil an den Studentenprotesten, den Sie so hoch einschätzen, insgesamt in der Forschung und auch in all den Erzählungen rund um 68 als etwas total Nebensächliches behandelt wird? Es liegt doch sicherlich nicht nur an den Männern, die, so stellt man sich das vor, vielleicht keine Konkurrenz zu ihren Heldengeschichten duldeten. Es liegt doch vielleicht auch an den Frauen, die selbst lange Zeit dazu neigten, ihre Rolle zu bagatellisieren. Von denen hört man jedenfalls keine Heldengeschichten.
Ja, das ist auch interessant, dass die Frauen, die ja doch sehr aktiv waren und damals wirklich die zweite Welle der Frauenbewegung in Westdeutschland gestartet haben, dass die sich selbst eben nie in den Vordergrund spielen wollten. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie eben so sozialisiert waren, dass Frauen sich nicht in den Vordergrund spielen. Und deswegen kennen wir eben solche Namen wie Helke Sander oder Sigrid Damm-Rüger oder Gretchen Dutschke-Klotz fast überhaupt nicht mehr. Und wenn sie eben angeführt wurden, damals in den Medien oder auch später, dann nur als die Bräute der Revolutionäre. Mhm. Es wurde eben nicht gezeigt, was ihr eigener Anteil war. Und sogar in den 80er und 90er Jahren haben diese Frauen dann häufig, wenn sie eingeladen wurden, zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen, ihren Anteil vorzustellen, haben dann auch gesagt, ach, da fühle ich mich überhaupt nicht mit wohl, das möchte ich jetzt eigentlich hier nicht, dass ich jetzt hier so zum Star gemacht werde. Also und daher kommt das dann eben auch.
Vor kurzem habe ich mich mit der Witwe von Rudi Dutschke getroffen, Gretchen Dutschke-Klotz, die sagt, wir waren nicht nur die Anhängsel der revoltierenden Männer, auch wenn die selbst es so gesehen haben mögen, wobei sie ihren eigenen Mann dann immer in Schutz nimmt. Er sei gar kein Macho gewesen, im Gegensatz zu vielen anderen. Auf die Frage, was denn konkret die Rolle der Frau in der Revolte gewesen sei, hat Gretchen Dutschke dies geantwortet.
Die erste Aufgabe für die Frauen war das Tippen. Und es gab natürlich viele Bücher, oder die einfach in der Nazi-Zeit zerstört wurden. Aber irgendwo fand man ein Exemplar. Mhm. Die mussten dann neu aufgelegt werden, und zwar natürlich von uns. Die Frauen haben das dann alles getippt. Wir haben Bücher getippt, die dann von der ganzen Bewegung gelesen wurden. Aber später, ich denke, aus die Frauen endlich begriffen haben, dass die einzige Möglichkeit war, eine Frauenbewegung in Gang zu setzen, eine richtige Frauenbewegung, wo man auflehnt gegen den Männer und auch gegen ihren Theorie, also dass die Patriarchalismus vielleicht auch eine genauso wichtige Problem mit dieser Gesellschaft war als der Kapitalismus. Und dann ist die Frauenbewegung sehr stark geworden und sehr wichtig geworden. Dann in den 70er Jahren, als die antiautoritäre Bewegung praktisch in der SDS zu Ende gegangen ist, haben die Frauen die Ideen der Antiautoritären weitergetragen, und zwar durch die ganze Gesellschaft verbreitet. Sodass ich denke, es war eigentlich ein Dienst der Frauen, dass diese 68er antiautoritäre Bewegung so wichtig für Deutschland geworden ist.
Entspricht das, Frau von Hodenberg, auch dem, was Sie herausgefunden haben? Also erst waren die Frauen die Tippsen der Möchtegern-Revolutionäre, ehe sie sich sukzessive aus deren Umklammerung befreiten und ganz eigene Wege gingen?
Ja, ich muss sagen, da würde ich Gretchen Dutschke-Klotz doch sehr zustimmen. Diese frühe Phase, wo die Frauen getippt haben und Fahnen genäht haben und Kaffee gekocht haben und Abendbrot gemacht haben für die Revolutionäre, die gab es schon, aber dann im Laufe des Jahres 68 gab es da eben so ein Aufwachen bei den Frauen, dass sie gedacht haben, Moment mal, die reden hier dauernd von individueller Freiheit und keinen Hierarchien und ich soll jetzt hier tippen und die hören mir nicht zu, wenn ich was sage und die lachen dann vielleicht auch noch. Und ich denke schon, dass dann eben diese Wende kam und ich kann also Gretchen Dutschke-Klotz Interpretation da sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja auch diese klassische Interpretation in der Geschichtswissenschaft und auch in der Öffentlichkeit, dass 68 politisch gescheitert sei, aber kulturell eben einen Wandlungsschub ausgelöst hätte, kulturell siegreich gewesen sei. Und das kann man eben eigentlich auch nur verstehen, wenn man daran denkt, dass eben, was hier mit Kultur gemeint ist, dass das im Grunde die Veränderung von Geschlechterrollen, von Familienhierarchien, von Kindererziehung ist. Und das ist ja auch Frauensache. Und insofern zeigt sich dann eben, dass die Frauenbewegung letztendlich langfristig wichtiger war für das Erbe von 68 als das, was die politisch aktiven Männer 68 wollten.
Aber kulturelle Veränderung meint wiederum nicht die Veränderung des Ansehens der Sexualität in der Öffentlichkeit. Also Sie sagen, das, was wir heute unter sexueller Revolution verstehen, hat eigentlich gar nicht so viel mit 68 zu tun, wie wir immer meinen.
Ja, die sexuelle Revolution ist im Grunde ein sehr langer Prozess, der schon in den Jahrzehnten vor 68 beginnt. Und dann hat sich eigentlich schon gegen Anfang der 60er Jahre eine gewisse Basisvariante der sexuellen Revolution durchgesetzt. Und was die Studenten 1968 wollen in der sexuellen Befreiung, ist im Grunde das, was ganz breite Teile der Nicht-Eliten, der Massen in der Bundesrepublik auch wollen. Und das bedeutet, dass voreheliche Beziehungen erlaubt sein sollen, dass auch unverheiratete Frauen die Pille bekommen sollen, dass man Pornografie und so Pornohefte kaufen darf, dass eben heterosexuelle Beziehungen offener gehandhabt werden sollen. Und das war im Grunde das, was die meisten Studenten damals wollten. Wenn wir heute von sexueller Revolution reden, dann denken wir aber auch an die Schwulenbewegung, an die Lesbenbewegung, an die Bewegung gegen sexuelle Gewalt und Vergewaltigung. Und das sind eben genau Bestandteile der sexuellen Revolution, die erst viel später kommen. Die kommen erst in den 70er Jahren und haben dann mit den eigentlichen 68ern nicht mehr so viel zu tun.
Sie haben sich Musik aus Philipp Glass' Oper Satyagraha gewünscht. Satyagraha, das ist eines der Grundprinzipien Gandhis in seinem politischen Kampf. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
Zum einen höre ich gerne minimalistische Oper und zum anderen fand ich, dass es ganz gut passt zu 68, weil es zwar 10 Jahre später geschrieben ist, aber es verherrlicht einige der Grundideen von 68. Und zwar steht Gandhi in dieser Oper für die Idee des gewaltlosen Protestes, aber auch für die Inspiration durch die Dritte Welt. Die Oper spielt in Südafrika. Es geht in diesem Akt, den wir hören werden, um indische Einwanderer, die abgelehnt werden von reichen bürgerlichen Südafrikanern. Und insofern ist da eine Kritik an den Bürgerlichen drin, aber eben auch eine Idee, dass die Arbeiter mobilisiert werden sollen, dass man internationale Solidarität übt. Das sind eben Sachen, die 68 eindeutig mitschwingen in der Kultur der Zeit.
Confrontation and Rescue heißt dieses Stück aus der Oper Satyagraha von Philipp Glass. Christina von Hodenberg, stellenweise gehen Sie recht streng mit den 68ern, vor allem mit Ihren Mythen, ins Gericht. Was bleibt denn nun Ihrer Meinung nach das Erbe der 68er und 68erinnen?
Also das Erbe der 68er würde ich schon im Wesentlichen positiv sehen. Und das ist ein antiautoritärer Ruck der politischen Kultur auf lange Sicht. Also das heißt ein Abbau von Hierarchien, mehr Partizipation von unten, auch mehr Toleranz für individuellere Lebensstile. Und ich denke, das ist alles im Grunde positiv zu sehen. Und dann kommt natürlich hinzu der Einfluss der Frauenbewegung, Emanzipation der Frauen. Das, würde ich sagen, war schon eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik, die man auch nicht herunterspielen sollte. Andererseits habe ich eben ein Problem damit, wenn bestimmte Veteranen der 68er-Bewegung sich selbst immer wieder in den Vordergrund spielen und behaupten, dass sie im Grunde heroisch die Geschichte der Bundesrepublik umgeschrieben hätten. Und es handelt sich eben hier um eine relativ kleine Clique von damals jungen Männern, die in den Medien ungefähr 10 Jahre nach den Ereignissen angefangen hat, sich so einen eigenen Generationsmythos zu basteln und sich dann darüber zu verständigen, warum sie selbst eben so wichtig waren. Und das entspricht für mich eben nicht unbedingt den historischen Realitäten.
Eine neue Revolte könnte diese Mythen ja gewissermaßen verblassen lassen. Und ist die Zeit nicht eigentlich auch reif für eine neue Revolte? Was erwarten Sie von der heutigen Jugend? Ich meine, Sie sind ja auch Mutter, auch wenn Ihre Tochter, wenn ich das richtig sehe, vielleicht noch ein bisschen zu jung ist für den Aufstand.
Ich habe auch einen Sohn, der ist 16 und meine Tochter ist fast 13. Aber ich sehe natürlich auch sehr viele Studenten hier in London. Und ich sehe auch, dass in den letzten 3-4 Jahren eine Art Revival des Marxismus da ist und auch sehr starkes politisches Interesse bei den Studenten, sehr viel stärker als ungefähr vor 10 Jahren. Das ist schon interessant und ich denke, es ist auch eine Reaktion auf die Finanzkrise 2008 und deren Folgen. Und es ist auch eine Reaktion auf das Erstarken des Autoritarismus in den politischen Systemen der Welt im Moment. Ja. Da könnte durchaus wieder eine Protestbewegung entstehen, aber ich kann auch nicht in die Zukunft schauen.
Aber ist es vielleicht auch eine Reaktion auf den Brexit? Das ist jedenfalls das, was man sich auf dem Festland manchmal einbildet. Also wenn irgendjemand sich noch gegen den Brexit wenden und erheben könnte, dann wäre es die englische Jugend.
Ja, das ist natürlich auch eine spannende Situation im Moment hier in London mit dem Brexit. Jetzt ist es so, in London selbst sind ja 3/4 der Leute gegen den Brexit und bei der jungen Generation ist es dann auch so, dass 4/5 gegen den Brexit sind und insofern komme ich in meinem Arbeitsleben an der Universität im Wesentlichen mit Leuten zusammen, die alle gegen den Brexit sind. Wie das außerhalb von London und bei den Älteren aussieht, das, denke ich, kann ich schwer abschätzen. Es ist eine ganz andere Situation. Die Lager haben sich verhärtet und das ist zum Teil auch wirklich schwierig zu navigieren.
Das war Christina von Hodenberg in Klassik à la carte. Ihr neues Buch, Das andere 68, Gesellschaftsgeschichte einer Revolte, ist bei C.H. Beck erschienen. Und wenn Sie das Thema interessiert, empfehle ich Ihnen außerdem unsere Sendung Sonntagsstudio, die sich unter dem Titel Das längste Jahr mit 68 und seinen Folgen befasst, in vielen aktuellen Gesprächen und historischen Radioaufnahmen, zu hören am 25. März ab 20 Uhr. Christina von Hodenberg ist dann auch wieder dabei. Frau von Hodenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mein Name ist Alexander Solloch. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.